Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Erik Merten.
Herzlich willkommen und ahoi im Float Podcast. Heute geht's ums Wetter. Und wenn ich Wetter sage, dann fällt dir, lieber Zuhörer, sicherlich gleich ein Name ein. Das ist Sebastian Wache und den begrüße ich jetzt auf der anderen Seite dieser Leitung. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
Moin, moin.
Hallo. Super, dass es so kurzfristig geklappt hat und vielen Dank erstmal für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wir kennen dich ja schon als Wetter- und Regattaberater, bei Wetterwelt unter anderem. Und da gibst du ja auch Seminare für Segler und seit August bist du sogar im Schleswig-Holstein-Magazin der Wettermann.
Genau, hin und wieder darf ich da.
Super. Wo kann man sich denn da beschweren?
Beschweren über das Wetter?
Ja, also weil das Wetter ja nie richtig passt, oder?
Ja,
der Wind kommt ja meistens von vorne auf dem Segelboot.
Ja, die Beschwerden landen meistens dann tatsächlich bei mir, aber immer mit dem Augenzwinkern, also von daher alles gut.
Also doch wieder nichts mit Beschweren. Ich dachte, wir könnten vielleicht anrufen und können sich eine neue Windrichtung wünschen, aber das ist bei euch auch nicht möglich, ne?
Nee, das funktioniert leider noch nicht. Wir arbeiten dran.
Wie kann man sich denn, so rein aus Interesse, wie kann man sich denn so den Alltag eines Meteorologen vorstellen? Gibt es einen Alltag oder ist das Ganze sehr flexibel gestaltet?
Boah, auf jeden Fall ist er vielschichtig. Also tatsächlich ist es sehr abwechslungsreich. Ich sag mal so, es kommt immer so ein bisschen auf den Bereich an, den man jetzt gerade bekleidet. Hat man Medienwetter, dann ist der Alltag schon sehr durchgetaktet. Da muss man dann sehr auf die Deadlines achten und sagen, ich muss dann Texte oder Radioeinsprecher oder dann eben dem Radiosender dann zur Verfügung stellen beispielsweise. Auch das Fernsehen muss dann eben zu bestimmten Zeiten dann das Wetter geliefert bekommen. Das ist schon sehr stark durchgetaktet. Ansonsten, wenn wir uns, und das ist ja auch so meine Hauptaufgabe, dann alltäglich gesehen so ein bisschen auch die Segler zu betreuen, da habe ich immer ein bisschen Luft. Also da kann ich, gerade wenn ein großes Aufkommen an Seglern ist weltweit, kann ich das ganz gut takten, weil eben die Zeitzonen dann für mich sprechen. Das heißt, die einen, die früh los müssen, da müssen wir dann gucken, dass wir dann zum Abend hin vielleicht irgendwie noch eine Beratung fertig machen, damit die dann am nächsten Morgen, weil sie einfach dann zeitlich gesehen schon ein bisschen früher dran sind, wenn es nach Osten geht und die dann im Westen sind, beispielsweise dann irgendwie Richtung Karibik, die kann ich dann erst morgens nach dem ersten Kaffee dann ganz entspannt angehen, weil die noch schlafen und die kriegen dann mit den neuesten, frischesten Daten dann im Laufe des Tages dann die Vorhersage. Und haben Sie dann eigentlich auch zum Frühstück, obwohl ich dann schon in der Mittagszeit oder Nachmittagszeit dann bin? Das ist ganz entspannt, ja. So halte ich das
okay. Auf. Wie kann man sich so eine Wetterberatung bei euch vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Also wir machen das in zweierlei Hinsicht. Wir können das telefonisch oder schriftlich machen. Telefonisch ist einfach, dass wir einen Termin abmachen und dann miteinander sprechen über die Wetterlage, was ansteht. Und schriftlich würde ich mich dann ransetzen. Auch da gibt es natürlich mögliche Deadlines, wenn Sie sagen, wir wollen dann ab 12 Uhr langsam los, dass ich dann vorher mich dann ransetze und das dann schriftlich ausfertige. Und da geht es dann insgesamt darüber, erstmal die Wetterlage zu besprechen oder auszuführen und zu beschreiben. Dann auch in der schriftlichen Form natürlich auch mit Bildmaterial, dass man dann eben auch die Wetterlagen dann sieht, die Wetterkarten dazu, zu dem, was ich da beschreibe. Und dann geht es natürlich über in die Routenberatung und die Empfehlung zu sagen, wo dann die Segler wie und wohin zu fahren haben, wann dann die Wende kommen soll, weil der Wind dreher kommt und so weiter. Das ist dann im Prinzip das Kernstück der ganzen Geschichte. Und da gibt es dann Wegpunkte, die sie abzufahren haben. Und das gebe ich dann mit dazu. Das ist jetzt aber schon das richtige eigentliche Routing. Und vorweg kann aber dann auch noch ein Monitoring laufen. Das heißt also, wenn wir dann so 3-4 Tage vor dem Wunschstartdatum auf die Wetterlage schauen, dann hilft das auch schon ganz viel, wenn wir dann sehen, okay, die Wetterlage, die sieht ganz gut aus, ihr könnt dann starten. Oder na, ich würde noch mal 1 oder 2 Tage warten, bis ich dann wirklich besseres Wetterfenster öffnet, das bieten wir auch noch an. Das ist dann sowieso preisgünstiger noch ein bisschen, aber da reden wir dann schon mal drüber, ob das alles wirklich möglich ist zu starten oder nicht. Und wenn es dann wirklich losgeht, dann geht es ins eigentliche Routing dann tatsächlich. Und dann, je nachdem, wie lang die Reise ist und wo sie hinfahren und ob unterwegs dann noch die Möglichkeit besteht, dass die Leute dann Daten oder Informationen empfangen können, über E-Mail beispielsweise, Kurzwelle oder Satellitentelefon, dann können wir ganz klar dann auch die Informationen dann unterwegs auch noch updaten und weiter rausgeben, sodass wir die Leute eben dann von Start bis Ziel weltweit, egal wo sie sind, dann wirklich auch begleiten können.
Das klingt jetzt alles irgendwie schon so nach Langstreckensegeln, Atlantiküberquerung oder längere Strecken, wo man eben ein längerfristiges Wetter auch einfach braucht, um richtig planen zu können. Gibt's denn auch ist es denn auch so üblich, dass ihr normale Turns auch beratet oder ist es eher so die Regatta- und die Langfahrtsegler-Szene?
Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also bei der Regatta-Szene, da kann ich schon mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln in Anführungsstrichen nehmen. Es gibt, wenn wir jetzt beispielsweise über das Vendée Globe, was ja dann eben jetzt aktuell auch unterwegs ist, sprechen, da haben wir natürlich mittlerweile Vorgaben von oben, die besagen, dass die Segler sich selbst routen müssen. Da gibt es externe Routings, sind nicht erlaubt. Und das sieht man immer häufiger. Von daher wird es für uns dann immer ein bisschen schwieriger, da eben auch noch mit Teilnehmern was zu machen. Das Einzige, was wir machen können, ist dann meistens mit den Leuten dann vorab sprechen, was erwartet euch unterwegs, was für Wetterlagen und wie müsst ihr euch verhalten. Das kann man durchaus durchexerzieren. Das habe ich jetzt auch schon mit einigen Seglern, unter anderem Lennart Burke, dann auch zum Teil gemacht, dann für die Mini-Transat. Aber ansonsten, ja, so die etwas kleineren Versionen, Regatten, Middle Sea Race, Rolex Middle Sea Race beispielsweise oder sowas wie Silver Rudder oder sowas, das, was jetzt mittlerweile alles bekannt ist, Baltic 500 und so, das funktioniert noch, da haben wir noch die Möglichkeiten, entsprechende Routings zu machen. Ja, genau, das ist das eine, aber ansonsten für den normalen Segler ist es schon so, dass wir, egal ob er nun eben von Kiel dann in Richtung Bornholm segeln will, haben wir natürlich auch die Möglichkeit dann und machen das auch immer wieder, dann Routings zu machen. Meistens geht es dann doch eher in diesem Stile dann telefonisch, weil es schneller geht und den Leuten auch ausreichend ist. Aber auch da haben wir natürlich schriftliche Beratung. Also auch Schiffsüberführungen vom englischen Kanal dann rüber nach Flensburg auch dieses Jahr begleitet. Und auch, also tatsächlich muss es nicht immer die wirklich große Langstrecke sein über den Teich, sondern auch die etwas kleineren Strecken, kleineren Etappen. Da sichern sich die Leute schon häufig ab, weil sie gemerkt haben, so Wetterinformationen, ja, kriege ich, aber das ist mittlerweile auf dem Markt so viel, dass die Leute dann doch wieder verunsichert sind und nicht genau wissen, kann ich dem jetzt vertrauen. Dann gibt es irgendwie 3 oder 4 verschiedene Modelle und dann ist die Wetterlage unsicher und dann fragen die doch nochmal nach. Und also von daher haben wir auch da gut zu tun.
Ja, Stichwort Wettermodelle. Ich meine, man kann natürlich ganz einfach mal sein iPhone zücken und da mal die Wetterapplikation, was auch immer es da gibt, aufmachen. Und dann sagt man sich schnell, ja gut, ich habe doch das Wetter, ist doch alles gut. Für was brauche ich denn da jetzt eine Wetterberatung?
Ja, aber da ist es tatsächlich so, dass ich meistens, wenn ich eine App habe, dann doch eher eine Punktvorhersage habe. Das heißt also, ich sehe dann die Vorhersage für Kiel beispielsweise, weiß aber dann gar nicht, was irgendwie ein paar Seemeilen weiter dann Richtung Eckernförder Bucht oder Flensburg auf mich wartet, weil da kann es schon durchaus auch Wetterlagen geben, die sehr kleinräumig sind und die dann plötzlich irgendwie ein paar Seemeilen weiter draußen dann ein ganz anderes Wetter dann produzieren und zeigen. Auch schon oft gesehen und erlebt auch und auch Erfahrungsberichte gehört von Seglern, die dann sehr verwundert waren. Also das ist das eine und von daher Flächenvorhersagen ist das ganz große Stichwort. Da immer gucken, was sozusagen in der Gesamtfläche, vor allem auf meiner Strecke vorhergesagt ist. Und dann ist eben die große Frage auch die Bewertung mit den Wettermodellen. Also welches Wettermodell, in welcher Region, in welcher Auflösung ist da wichtig, was nutze ich da?
Da wollte ich eigentlich drauf hinaus mit einer provokanten Frage. Ja. Genau, da gibt ja verschiedene Modelle und die meisten Apps auf dem iPhone oder auf dem Smartphone oder auch die du über den Browser erreichen kannst, sind ja meistens die kostenlosen Modelle. Mhm. Die sind zwar nicht wirklich schlecht, aber auf längere Sicht gesehen dann doch eher ungenau, ne?
Genau. Also da haben wir einfach die große Erfahrung gemacht, dass das, was so kostenlos im Netz rumgeistert, häufig eben schlecht vorhersagt, gerade auch im etwas längerfristigen Bereich. Das heißt also, wenn ich schon eine Planung mache für meinen Urlaub und habe dann eben 2 Wochen frei, dann möchte ich natürlich auch wissen, vielleicht auch schon mal, wie es an Tag 5 bis 7 oder vielleicht sogar bis an Tag 10 so grundsätzlich mit der Wetterlage aussieht. Und da haben wir einfach deutlich bessere Modelle hier im Zugriff, sodass wir dann einfach auch eine bessere und fundiertere Vorhersage auch geben können. Oder wir können eben auch besser abschätzen und sagen, okay, die Unsicherheit ist nach Tag 3 so groß, dass wir das einfach heute noch nicht rausgeben können. So, und wenn man dann entsprechend sich darauf verlässt mit dem, was man so frei im Netz kriegt, dann ist man manchmal verlassen. Also da gibt es tatsächlich auch einige Beispiele, die ich dann auch in den Seminaren immer wieder zeige. Was wäre passiert, wenn ich mir zu dem Zeitpunkt nur die kostenlosen Daten angeguckt hätte und was zeigen dann entsprechend auch Daten, die man dann eben als Rohdatensatz einkaufen muss, die wir hier verarbeiten und wie wäre dann unsere Prognose zu dem Zeitpunkt dann auch ausgefallen mit anderen Daten und da gibt es manchmal eklatante Unterschiede und die können auch tatsächlich sehr gefährlich werden.
Also wenn ich mir das richtig vorstelle, ist es so, dass ihr quasi mehrere Wettermodelle, die erfahrungsgemäß bei euch einfach gut funktioniert haben, sozusagen übereinander legt und dann quasi den Mittelwert daraus bildet, ja?
So ungefähr, also wir wichten dann schon, also wir gucken dann schon und sagen, dieses Szenario ist am wahrscheinlichsten bezogen auf bestimmte Wettermodelle und dann geben wir das raus. Also so richtig mitteln tun wir dann in dem Moment nicht, weil wir können auch schon wegwerfen. Also wir können auch schon sagen, dieses Modell taugt absolut gar nichts für die Vorhersage für morgen, das werfen wir weg und das betrachten wir gar nicht und ziehen das nicht mit rein in diese Mittelung sozusagen, sondern wir geben dann schon raus und sagen, das ist die Vorhersage, die wir dann für morgen erwarten und ja, genau. Da gucken wir dann Modelle, die dann eben zu dem Zeitpunkt in der Region und zu der Jahreszeit oder wie auch immer dann nichts taugen, die betrachten wir dann nur so am Rande und gucken, was die sagen. Aber meistens wissen wir das dann auch und können die dann auch verwerfen.
Also es ist doch wirklich jeden Tag auch eine neue Bewertung der Daten, die da reinkommen und einfach ein Abwägen und Erfahrungswerte sicherlich auch spielen eine ganz große Rolle, ne?
Genau, und das macht eben diesen Job auch so abwechslungsreich, weil man eben jeden Tag das Wetter neu bewerten muss. Einfach, man muss die neuen Wetterdaten sich anschauen. Ich kann mit der Vorhersage von gestern kaum noch was anfangen für morgen sozusagen. Ich muss dann eben die Daten von heute nutzen und dann eben nochmal neu drauf gucken. Natürlich ist die Wetterlage grundsätzlich schon richtig, aber im Detail muss man dann nochmal genau gucken und gerade dann auch, was jetzt beispielsweise so kleinräumige Szenarien angeht, wie Seewindzirkulation im Sommer dann auch für eine bestimmte Region, wie jetzt beispielsweise für die Killerwoche oder sowas zum Beispiel, das muss dann auch wirklich jeden Tag nochmal, weil es so kleinräumig und fein ist, auch in der Justierung innerhalb der Wetterlage, da spielen kleine Faktoren eine Rolle, die dann am Ende Ausschlag geben, stellt sich jetzt eine Seewindlage ein oder nicht, und das muss tatsächlich dann wirklich tagesaktuell morgens dann mit den neuesten Wetterdaten neu bewertet werden, genau.
Ja, sicher. Im Regatta-Umfeld braucht man sicherlich ständig neue und aktuelle Wetterdaten, damit man da eben die optimalen Kurse raussucht. Ne?
Ja, genau.
Ja. Jetzt läuft ja gerade eben die Vendée Globe, die populärste Einhandregatta der Welt. Mhm. Einmal rund um den Ozean, rund um die Welt mit von Le Sable d'Olonne aus durch das Südpolarmeer und dann wieder durch den Atlantik zurück bis nach Frankreich. Soweit ich weiß, dürfen die Segler jetzt aber keine Wetterdaten von außen mehr empfangen, ne? Also kein Wetterrouting von außen empfangen. Natürlich bekommen sie die Wetterdaten.
Ja, genau. Also ist mit den Wetterdaten, die kriegen sie auf jeden Fall, dürfen aber jetzt eben keinen haben, der sich das im Großen und Ganzen dann extern als Fachmann anschaut und denen dann eben Empfehlungen gibt und sagt, hier fahrt mal dahin, weil ich habe das und das gesehen, sondern das müssen sie alles selbst an Bord machen. Das frisst, glaube ich, auch relativ viel Zeit, das dann auszuwerten für die einzelnen Teilnehmer, denke ich mal. Und ist aber eben auch eminent wichtig und da fließt auch, soweit ich weiß, ziemlich viel ein an Wetterdaten und wie auch an Strömungsdaten und da wird dann viel mit Routing-Software gearbeitet, bezogen auf die Bootsperformance, dass sie da eben ihre Polardiagramme haben und ihre bootsspezifischen Parameter und das wird dann alles durchgerechnet und dann schauen sie sich an, was dann der Computer ausspuckt, was dann die wahrscheinlichste Variante wäre, dass dann eben diese Strecke oder diese Route dann in dem Moment zu fahren oder anzugehen und auch das muss dann eben mit sämtlichen neuen Wetterdaten, die dann zum Teil 2 bis zum Teil 4-mal am Tag neu gerechnet werden, auch immer wieder neu durchgespielt werden. Gerade dann eben, wenn wir jetzt im Südpolarmeer viel Tiefdruckaktivität haben, gibt es eben auch im kleineren Stile auch immer wieder viele neue Änderungen dann von Lauf zu Lauf, die dann eben ausschlaggebend sind. Also da spielen Nuancen eine große Rolle dann am Ende tatsächlich.
Wie kann ich mir das dann auf so einem Schiff vorstellen? Bekommen die Segler dann aber schon ausgewertete Wettermodelle oder müssen die das genauso machen, wie ihr quasi an eurem warmen, bequemen Schreibtisch müssen dann verschiedene Wettermodelle interpretieren und dann das Beste raussuchen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass sie mehrere Wettermodelle empfangen. Das denke ich schon. Also wenn ich mir dann die Bilder anschaue, sehe ich das schon, dass da verschiedene Vorschläge dann auch von der Routing-Software gemacht werden. Sicherlich bezogen auf verschiedene Wettermodelle, die da eingehen. Das heißt also, ich habe mein Boot, habe mein Bootspeed. Auch das wird natürlich noch ein bisschen differenziert. Das heißt also, zum Teil wird eben eine 100% Performance, auch eine 90 und 80% Performance berechnet. Das heißt also, wenn ich das nicht alles aus dem Schiff raushole, wo läge ich dann im Prinzip dann im Gegensatz dazu bei bestimmten Wetterlagen und da kommen eben auch noch die verschiedenen Wettermodelle dazu, sodass ich einen großen Fächer habe an Vorschlägen. Welche Route sie dann da wählen, das müssen die Segler dann selbst entscheiden, aber grundsätzlich ist es schon so, dass da sogenannte GRIP-Daten, also Daten im GRIP-Format dann empfangen werden über E-Mail und das ist letztendlich tatsächlich nichts anderes als für jeden Fahrtensegler, was wir auch anbieten. Das heißt also, jeder Fahrtensegler hat die Möglichkeit von uns sogenannte GRIP-Daten, das ist das standardisierte weltweite Format für Wetter- und Strömungsdaten, zu bekommen, einzuladen in eine Software, die sich das anzeigen lässt und so hat man dann die Möglichkeit, mit dem Wetter zu arbeiten und diese GRIP-Daten, dieses GRIP-Format, das können die Segler dann auch in ihre Routing-Tools, in ihre automatisierten einfach einladen und sich das anzeigen lassen und dann rechnet das Programm dann einfach los. Genau, also das ist mittlerweile ein Standardprozess, den aber eben nicht nur die Regattasegler zur Verfügung gestellt bekommen, sondern jeder Fahrtensegler hat die Möglichkeit mittlerweile auch.
Ja, ich spreche da aus Erfahrung. Ich hatte also auch, ich bin Abonnent bei Wetterwelt und habe also auch Siemens Pro auf meinem Bordrechner laufen. Und aus meiner Erfahrung ist es jetzt auch so gewesen, mein längster Turn am Stück waren 7 Tage von Azoren zurück nach Spanien. Mhm. Nach Cadiz. Und ja, ich muss sagen, also ich hatte eigentlich ein Satellitentelefon an Bord und wollte mir damit dann auch die Wetterdaten regelmäßig neu runterladen, wollte mir dann Grip-Files runterholen, aber irgendwie hat das mit dem Satellitentelefon nicht so richtig geklappt. Hätte ich vielleicht vorher mal testen sollen. Kann aber sagen, dass über die gesamten 7 Tage, die wir für den Turn gebraucht haben, die Wetterdaten wirklich nicht mehr abgewichen sind. Das ist also wahrscheinlich eine Ausnahme über 7 Tage wirklich, aber da muss ich sagen, das war echt präzise.
Ja, das hängt natürlich von der Wetterlage an sich ab. Ja. Wenn wir da eine relativ stabile und gutes Wetterfenster haben, dann kann es schon mal sein, dass eben eine Wettervorhersage auch über mehr als 3 Tage, das sind immer diese ominösen 3 Tage, dass die allgemeine Meinung ist, so mehr als 3 Tage geht sowieso nicht. Das stimmt nicht. Also das schon, kann schon sein, dass es eben dann auch besser also oder noch länger stabil bleibt, das Wetter, sodass die Vorhersage dann eben auch noch passt. Aber ja, grundsätzlich, ja, einfach der Empfang an Bord, der funktioniert so. Da muss die Technik halt mitspielen, wie du schon sagtest. Ja, also wenn die Technik nicht mitspielt, dann haben wir natürlich auch keine Chance, die Wetterdaten zu verschicken. Aber grundsätzlich, wenn die Technik passt, dann hat man auch absolut keine Probleme oder sollte keine Probleme haben, dann auch an Bord die Daten zu kriegen, weil die auch sehr klein sind vom Paket her. Also von daher kommen da jetzt auch keine extrem großen Kosten auf einen zu.
Ja, bei mir war das auch ganz eindeutig ein Anwenderfehler. Ich habe einfach das Satellitentelefon nicht richtig an den Start bekommen. Aber das hat alles, als ich noch Anbindungen an die an WLAN und so weiter hatte, hat das alles wunderbar funktioniert. Also das war sicher ganz eindeutig der dümmste anzunehmende User, wie man so schön sagt. Jetzt mal angenommen, ich würde mit meinem Schiff, mit meiner Segeljacht auch mal eine Weltumrundung planen wollen. Und jetzt mal angenommen, ich bin so ein verwegener Typ, habe so eine Aluminium-Expeditionsjacht, möchte auch die Route fahren, die Vendée Globe gerade fährt.
Ja.
Was muss ich denn da beachten? Was gibt es denn möglicherweise für Wetterphänomene, die vielleicht auch feste Größen sind? Was ist denn da auf der Route so, was muss man da beachten?
Also die Jahreszeit spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Dadurch, dass du dann nachher natürlich die Nord- wie auch die Südhalbkugel durchquerst in gewisser Weise oder zumindest wie in Berührung kommst mit beiden Seiten, haben wir natürlich jetzt so das Problem, man könnte jetzt meinen, ja okay, ich starte vielleicht auch in der Biskaya oder meinetwegen auch an der Ostsee oder Nordsee und möchte dann losfahren, dann sind wir natürlich jetzt erstmal in der Übergangsphase Herbst zu Winter. Das heißt also, mit Herbst- und Winterstürmen müssen wir jetzt erstmal rechnen. Das haben wir auch auf den ersten Abschnitten der Vendée Globe auch schon gesehen, gleich in der Biskaya schon mit der ersten kräftigen Kaltfront. Das heißt also, das wird erstmal schon recht ungemütlich, aber man muss dann schon mal über den Horizont hinausblicken und die Frage ist dann ja, wo fahre ich hin? Und ich fahre dann ja auf die Südhalbkugel in relativ raue Gewässer des sogenannten Southern Ocean und dort haben wir im Moment Frühling. Das heißt also, da geht es dann doch ruhiger zu. Und da muss man eben abwägen, also wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass du dann sicherlich kein Ziel hast, von 70 Tagen oder weniger fahren zu wollen. Dann brauchst du schon eben auch diese E-Mokas. Aber wenn du das angehst, musst du natürlich auf jeden Fall gucken, in welcher Jahreszeit mache ich das. Und suchst natürlich dann, so gut es geht, die ruhigsten Jahreszeiten aus. Von daher, wenn man die Zeit hätte, dann auch wirklich lange Zeit dann fahren zu wollen und vielleicht auch in Etappen, dann würde ich schon auch immer empfehlen, dann die ruhigeren Jahreszeiten zu nutzen, so gut es geht. Und ruhig heißt dann schon, auch da muss man wieder ein bisschen differenzieren, der Winter ist tatsächlich, vor allem was dann nachher die Subtropen und Tropen angeht, dann auch schon wieder ein bisschen ruhiger. Deswegen startet die AAC ja auch Ende November, Anfang Dezember, was nämlich zum Beispiel dann die Tropenstürme angeht, die möglichen. Also von daher, man durchfährt viele Klimazonen, viele Windregime, wie wir so schön sagen, und eben leider dann auch Regionen, wo es durchaus gefährlich werden kann. Und von daher ist das pauschal so einfach zu sagen, ja, starte mal am 1.10., weil dann hast du die besten Bedingungen. So einfach ist es tatsächlich nicht. Also man muss dann schon die klimatischen Bedingungen, die Jahreszeiten, die da eine Rolle spielen, beachten und dann eben die Windregime, die sich da einstellen. Und dann muss man gucken, wo steckt man am längsten und am meisten drin. Das wird dann auf der Südhalbkugel der Fall sein. Und da macht es dann schon Sinn zu gucken, dass ich dann zum Südsommer da runterkomme und womöglich, wenn ich Etappen und Zeit habe, dann vielleicht im Nordherbst, Ende Nordsommer, Anfang Nordherbst und in der Hoffnung, dass dann die möglichen Hurricanes dann schon durch sind, die Tropenstürme, dann losgehen und dann womöglich in Richtung Südsommer dann mich nach unten hangeln und orientieren.
Quasi wieder Richtung Sommer, wieder Richtung Frühjahr und Richtung ja, ruhigere Wetterlage.
Genau. Also die ruhige Wetterlage ist da das Entscheidende. Wir sehen das dann gerade, weil der Sonnenstand jetzt natürlich eben im Norden reduziert ist. Wir haben jetzt unsere Polarnächte. Im Süden dagegen haben wir da jetzt eben den Übergang in Richtung Sommer. Das heißt eben auch, dass sämtliche Hochdruckgebiete sich jetzt größtenteils ausweiten, dann auch im Großteil der Strecke, also gerade zwischen Äquator dann auch und ungefähr so 30, 40 Grad südlicher Breite. Also da haben wir dann jetzt zunehmend ruhigere Bedingungen, breitere Hochdruckgebiete und die kräftigen Stürme, die orientieren sich dann auch noch ein Stück weiter nach Süden in Richtung Antarktis. Also da geht es dann insgesamt ein bisschen ruhiger zu, wobei die Bilder, wenn ich mir das so anschaue, da sind auch noch einige Tiefdruckgebiete und Tiefausläufer dabei, die da den Seglern mächtig zusetzen. Also als Fahrtensegler muss man da noch mal ganz anders planen als die Regattasegler jetzt aktuell.
Ja gut, klar, die haben sicherlich eine etwas größere Bandbreite und können damit da sicherlich auch gut umgehen.
Genau.
Das ist vielleicht als Fahrtensegler nicht unbedingt das Wetter der Wahl. Ja, aber ich meine, wenn man draußen ist, wenn man auf einem weltumspannenden Turn ist, dann kann man halt nicht auch irgendwann mal rechts ranfahren, sondern muss halt einfach mit dem Wetter umgehen, das einen gerade so umgibt. Ja, umso elementarer ist es ja, dass man eine vernünftige Wetterplanung möglichst mit langem Horizont hat.
Genau, so sieht das aus. Und da ist es eben wichtig, dass man sich dann erstmal anschaut, generell so in den Jahreszeiten, was ist typisch, was habe ich da für eine Wetterlage, die mich da umgibt, was sind so eben auch die typischen Wetterlagen für bestimmte Seegebiete, die ich durchfahre. Beginnt natürlich bei uns in unseren Breiten mit der Westwindzone, das heißt also wir haben Glück und Leid, wie auch immer man das sehen möchte, dass wir in einem Bereich leben, wo immer wieder warme Luftmassen aus dem Süden auf kalte aus dem Norden treffen und das bedeutet, Tiefdruckentstehung, wie auch dann Tiefausläufer mit Fronten, mit Warm- und Kaltfronten und dann entsprechend auch den Winden, die sich dann immer wieder einstellen. Und das ist eben dieser Wetterwechsel, den wir jetzt hier in unseren Breiten immer wieder sehen. Und wir freuen uns natürlich über eine lange, stabile Hochdrucklage. Aber ansonsten, sag mal, das normale Wetter sind halt einfach die Tiefs, die aus dem Westen auf uns zukommen und unser nass-kühles Wetter dann immer mal wieder bringen. Damit muss man hier erstmal umgehen. Und dann das Nächste, wenn wir dann in Richtung Süden uns orientieren, sind dann einfach die Hochdruckgebiete ungefähr auf 30 Grad nördlicher Breite. Da ist dann natürlich das Azorenhoch zu nennen. Das sind dann eben relativ stabile Drucksysteme und an diesen Hochs muss man sich dann auch, wenn man weiter nach Süden will, dann orientieren und dann eben auf der Ostflanke, also genau zwischen Azoren und Portugal, dann mit den Passaten dann weiter nach Süden gehen. So, und das sind so diese Bereiche, mit denen wir jetzt, sag mal, in unseren europäischen Bereichen, wie jetzt dann Nordafrika, arbeiten müssen. Und dann ist immer so die große Frage, wo gehe ich dann lang? Also wenn wir jetzt von der Warner Globe sprechen, dann geht es natürlich dann relativ schnell über in die sogenannten Doldrums am Äquator. Und wenn wir beispielsweise von der AAC sprechen, die fahren einfach mit dem Passat, mit dem so gut es geht und so stabil, sie sind dann weiter in die Karibik und die haben natürlich dann wenig zu befürchten, zumindest jetzt in der Jahreszeit. Also da ist immer die Frage, wo biege ich ab, wo will ich hin? Und dann kommt es dann relativ zügig auch schon, kann es dazu führen, dass ich da plötzlich eine ganz andere Windrichtung, ein ganz anderes Wettersystem dann plötzlich habe.
Ja, du sagst gerade relativ stabil. Jetzt sprechen wir ja auch in unseren Tagen vom Klimawandel und davon, dass das Wetter sich auch einfach verändert. Wie sehr hat sich das denn aus Sicht eines Meteorologen bis jetzt schon verändert und mit was ist denn in Zukunft zu rechnen?
Ja, das ist eine Frage, die ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Da muss man Wetter und Klima mal entkoppeln. Das sind zwei tatsächlich unterschiedliche Begriffe. Die werden manchmal in einen Topf geworfen, gerade wenn dann gesagt wird, jetzt haben wir dann doch mal wieder Kältetemperaturen. Ja, wo ist denn der Klimawandel? Das hat tatsächlich damit erstmal nichts zu tun. Denn auch ein Winter kann immer noch auch schneereich und stattfinden grundsätzlich, auch wenn sich das Klima generell ändert. Also wir werden nicht dazu übergehen, dass wir jetzt plötzlich keine oder extrem warme Temperaturen am Nordpol sehen, weil die Erde ist gekippt, wir haben unsere Jahreszeiten und im Winter wird es weiter auch im Norden kühl bleiben. Mit dem Meereis, das ist dann noch wieder eine andere Geschichte, aber grundsätzlich haben wir die Gegensätze mit warm und kalt weiterhin. Allerdings muss man dazu sagen, dass die ganz kalten Luftmassen an der Arktis tatsächlich nicht mehr ganz so kalt sind. Da wird jetzt ziemlich viel Wärme hintransportiert, das Meereis schmilzt. Das sorgt eben auch dafür, dass die ganz kalten Luftmassen dort dann eben in Zukunft nicht mehr zu finden sind. Und diese Temperaturgegensätze zwischen kalten Luftmassen im Norden und warm im Süden, die Gegensätze, die werden kleiner. Und das bedeutet gleichzeitig eben, dass auch die Wahrscheinlichkeit dann, dass sich dann starke Tiefdruckgebiete dann bilden bei uns, die, so wie wir sie kennen und eben mit dem Westwindregime, vermutlicherweise gar nicht mehr so oft vorkommen. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren auch verhäufend sehen. Und zwar diese Höhenströmung, diese starke von West nach Ost, die uns dann entsprechend immer wieder diese kräftigen Tiefs bringt, die ist jetzt ist abgeschwächt und die zeigt jetzt eher ein Wellenmuster. Und dieses Wellenmuster, das nennen wir Mäandrieren in der Mythologie, dieses Wellenmuster sehen wir häufiger und das bedeutet, dass dann bestimmte Wetterlagen sich dann einfach festsetzen und dann stabil bleiben und kaum noch aufgebrochen werden. Und das ist eben dieses Wetterextrem, was dann auch von Klimaforschern vorhergesagt wurde, dass eben bestimmte Wetterlagen einfach länger haltend da sind. 2017 haben wir das gesehen, das war ein nasses Jahr, da gab es viel Regen in Deutschland. Auch da lagen wir in so einem leicht aufsteigenden Ast, sag ich mal. Wir nennen das dann eben den Übergang von einer Rückenlage zu einer Troglage. Das heißt, wir haben viel Luftmassen aus dem Südwesten bekommen, aus Spanien und Portugal, die sehr feucht waren. Das heißt also, wir hatten relativ milde Temperaturen im Sommer, aber eben sehr feucht. 2018 sind wir in einem Ast gewesen, in einem kompletten Rücken gewesen. Das heißt also wirklich in so einer Warmluftblase, die sich von Februar bis in den November rein fast nicht aufgebrochen wurde. Und dementsprechend hatten wir eben dieses Dürrejahr in Deutschland. Und wir sehen das auch in den Folgejahren, 2019 wie auch 2020, dass wir verstärkt in genau solche Wettermuster reinkommen, die sehr stabil sind, die sich kaum noch auflösen. Und gerade dieses Wellenmuster in der Höhe sehen wir immer wieder. Und das sorgt dafür, dass wir länger anhaltend in einer Wetterlage bleiben, entweder in einer zu trockenen oder eben auch in einer zu feuchten. Und jetzt aktuell ist es eben auch so, dass wir zum Beispiel wieder extreme Schneeniederschläge dann auch in den Alpen sehen, wieder mit massiven Stauniederschlägen. Und auch das ist wieder eine festgefahrene Lage, wo dann einfach ein Tief über dem Mittelmeer hängt. Auf der Vorderseite kommt feuchte Meeresluft an. Gleichzeitig kommt aber auch kühle Höhenluft dabei, die sich untermischt. Und wir haben dann extreme starke Niederschläge in Form von Schneemassen, die dann die Alpen wiedergeben oder niedergehen. Und das sind dann eben diese Wetterextreme, mit denen wir jetzt einfach zu kämpfen haben. Und das bildet sich dann auch auf den Ozeanen wieder aus, dass dann einfach bestimmte Wetterlagen kontinuierlicher, dauerhafter vorliegen. Und dazu kommt eben auch, wenn sich innerhalb dieser Wetterlagen dann womöglich auch mal kräftigere Stürme oder was dann ausbilden, dann sind die meistens noch on top einmal ein bisschen kräftiger ausgeprägt, weil wir eben zu der Klimaerwärmung nicht nur Luft haben, die sich dann auch deutlich mehr erwärmt, gleichzeitig aber auch die Wassermassen wärmer werden. Wir haben höhere Verdunstung und Verdunstung bzw. Wasserdampf in der Luft ist unser Energieträger und der sorgt dafür, dass dann die Stürme dann auch zum Teil extremer ausfallen. Das heißt also, wir sehen weniger Stürme, aber wenn wir Stürme sehen, dann sehr wahrscheinlich auch stärkere Stürme dann in Zukunft.
Ja, das Stichwort stärkere Stürme. Jetzt war ja gerade vor kurzem wieder ein Medicane unterwegs, also ein Hurricane sozusagen im Mittelmeer. Das ist ja auch so eins von diesen Phänomenen, ich habe es zumindest bis vor einigen Jahren noch nicht gekannt, oder gibt es das auch schon länger?
Ja, das gibt es tatsächlich länger. Da muss man auch noch mal so ein bisschen gucken, wie entstehen die, wo kommen die her. Meistens ist es so, dass wir eine ziemlich kräftige Tiefdrucklage haben, beziehungsweise erstmal einen ziemlich starken Anstrom von kühleren Luftmassen über die Alpen und dann zum Teil auch die Pyrenäen, dann ins westliche Mittelmeer rein. Dann haben wir unser Genua-Tief, was sich da bildet. Das passiert eigentlich immer wieder. Aber wenn die Luftmassen dann so kalt sind, die aus dem Norden kommen und auf dann im Vergleich dazu sehr, sehr warmes Wasser im Mittelmeer noch treffen, dann kann aus diesem Tief dann im Prinzip so viel Energie entstehen, so ein Selbsterhaltungsprozess ist es dann zum Teil, dass dann sich ein Auge ausbildet und sobald wir das Auge haben und die Windgeschwindigkeiten von 118 km/h dann auch in Böen überschritten werden, dann sprechen wir tatsächlich von einem sogenannten Medicane. Also, und das gab es schon immer. Also das ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Die Frage ist natürlich dann, mit welcher Wucht kommt dieser Medicane an, also die Stärke dieser Medicanes, die sich dann bilden, das ist das, was womöglich dann in Zukunft einfach noch kräftiger daherkommt, wenn die sich bilden und was eben auch, wenn wir ein bisschen weiter nach Westen gucken, tatsächlich sehr interessant ist jetzt gerade auch die Entwicklung, ist, dass wir seit 2017 mit dem Hurricane Ophelia, Danach gab es Pablo und auch dann dieses Jahr hatten wir schon wieder dann in der Theta beispielsweise, der auch ins Warner Globe mit eingegriffen hat, dieser tropische Sturm. Das sind jetzt mittlerweile Hurrikane oder tropische Stürme, die sich nicht erst bei den Kapverden bilden, das, was man vielleicht aus dem Lehrbuch, aus dem SKS-Buch oder SSS-Buch vielleicht noch irgendwie kennt, dass die sich in den Kapverden bilden, Richtung Karibik und Amerika ziehen und dann vielleicht als außertropisches Sturmtief dann irgendwann mal ins europäische Wettersystem eingreifen, sondern die haben sich tatsächlich bei den Azoren, zwischen Azoren, Madeira und den Kanaren gebildet. Und dann sind sie weitergezogen in Richtung Europa. Und das seit 2017 sehen wir mindestens einen Sturm in der Art pro Jahr im Herbst, der sich dort erst bildet. Und das ist tatsächlich eine neue Gefahr, die sich für Europa auftut, für die Segler auch in Europa, mit der wir jetzt umgehen müssen. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und wir haben jetzt, wir sind jetzt im vierten Jahr, wo wir das sehen. Und das ist tatsächlich ein bisschen beängstigend, weil diese Stürme dann doch ziemlich viel Kraft mitbringen und eben genau in solchen Gebieten sich erst bilden, wo wir sie vorher tatsächlich gar nicht vermutet hätten.
Okay, da muss man halt auch schauen, wie man als Seefahrer in welcher Branche auch immer, muss man damit umgehen irgendwie, ne?
Genau.
Klar. Ja, sowas kann man ja auch lernen, unter anderem auch bei dir in den Seminaren. Erzähl doch mal, was genau kann ich denn als Segler in so einem Wetterseminar lernen?
Also da geht es im Prinzip erstmal um die Grundlagen. Das heißt, also wir haben das in drei Teile jetzt durch Corona bedingt auch als Webinar aufgeteilt. Normalerweise fahre ich sehr, sehr gerne irgendwie zu Segelvereinen, zu Segelkameradschaften und man trifft sich da, schnackt und lernt Leute kennen und dann geht es über 7 bis 8 Stunden den ganzen Tag dann eben entsprechend um das Seewetter in seiner ganzen Fülle. Aber durch Corona ist das jetzt im Moment leider nicht möglich. Bin auch ein bisschen traurig, weil ich sehr, sehr gerne eben dann rausgefahren bin. Und deswegen haben wir das jetzt auf Web-Seminare umgebrochen oder ja, sozusagen oder überführt. Und das Spannende dabei ist einfach, dass die Leute dann eben nicht mehr vor Ort sein müssen, sondern ich hatte dann eben auch jetzt im ersten Lockdown, wie man so schön sagt, dann auch Leute, die waren auf Madeira, die waren auf Sizilien, die waren alle dabei. Und da haben wir das dann eben jetzt in drei Teile aufgeteilt, weil wir die Leute nicht so lange 7 bis 8 Stunden dann vor dem Monitor halten wollen, sondern wir haben das in zweistündige Teile, wie gesagt, in drei Teile aufgeteilt, sodass sie maximal 2 Stunden dann auch vorm Rechner sitzen müssen oder dürfen. Und genau, da geht es dann im Prinzip im ersten Teil über die Grundlagen. Das heißt, man guckt dann erstmal, was für Parameter macht Wetter aus, was ist Wetter eigentlich und spricht dann auch über Tiefdruckentstehung als erstes. Und dann im zweiten Teil geht es dann darüber, dann mit dem Tiefdrucken erstmal zu arbeiten. Was passiert bei einem Tiefdruckdurchzug und was für Wolkenarten dann gibt es und wie kann ich mit Wolken lesen, dann auch das Wetter dann irgendwie erkennen, was dann bevorsteht. Und im letzten Teil geht es dann um Wettergefahren und Wetterdaten als solches und auch als und dann über Routings, wie route ich mich selbst, mit welchen Mitteln kann ich da arbeiten, was für Wetterinformationen brauche ich eigentlich aus dem Internet, was da noch so frei verfügbar ist zum Teil, was ist wirklich wichtig für mich als Segler. Genau, und dann ist das eine runde Sache. Das baut alles aufeinander in gewisser Weise auf, aber man muss tatsächlich nicht von Teil 1 bis Teil 3 wirklich am Stück hören, sondern man kann auch, wenn man sagt, okay, die Grundlagen kenne ich noch, weil ich jetzt gerade ein SKS gemacht habe, ich kann auch bei Teil 2 oder Teil 3 einsteigen. Die sind in sich geschlossen, die Seminare, aber bauen halt in gewisser Weise auch so ein bisschen aufeinander auf, sodass das insgesamt eine ganz runde Sache ist. Und das macht Spaß und das kommt auch gut an bei den Leuten. Und ja, denke ich, da haben wir auch den Nerv der Zeit getroffen, gerade in Corona-Zeiten.
Ja. Ist ja auch eine spannende Geschichte, weil es gehört ja elementar dazu, zu wissen, der nächste Turn, den ich machen möchte, der geht jetzt in die und die Gegend. Dort habe ich jetzt aktuell gerade dieses und dieses Wetter zu erwarten und dementsprechend muss ich möglicherweise nochmal so ein bisschen was bei meiner Yacht, beitun. Ja? Vielleicht nochmal irgendwie ein spezielles Sturmsegel mir kaufen oder vielleicht auch ein Leichtwindsegel, um da eben entsprechend gut durchzukommen. Und da gehört natürlich eine gute Wetterschau vorher auf jeden Fall ganz elementar dazu, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also das ist das, was ich meinte, dass man eben gucken muss, in welcher Jahreszeit, in welcher, sagen wir, Wetterregime oder Windregime befinde ich mich und dementsprechend, oder was habe ich dann auch zu erwarten, wenn ich das dann durchsegle und dementsprechend sich da auszurüsten, das macht schon Sinn,
ja. Ja, klar. Ich habe ein Buch von Jimmy Cornell, in dem man so über das ganze Jahr verteilt die üblichen Wind- und Wetterbedingungen rauslesen kann. Inwieweit ist das denn jetzt noch und vielleicht auch in den nächsten Jahren noch überhaupt gültig? Oder verschieben sich die Wind- und Wetterphänomene momentan so, dass man sagen kann, da kann man gar nicht mehr so richtig auf diese alten festen Werte bauen?
Ja, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also diese Pilot-Charts, wie sie so schön heißen, die finde ich natürlich grundsätzlich nicht verkehrt. Das heißt also, man hat dann einfach geguckt, in welcher Region befinde ich mich, was haben wir da für typische Wettersysteme und auch Windverhältnisse, und das wurde natürlich dann statistisch gesehen aufgearbeitet, sodass man dann eine Windverteilung hat, eine Windrose, und weiß, okay, in dieser Region grundsätzlich habe ich zu 80% oder 90% der Jahreszeit dann Passatwinde zu erwarten. Das ist, grundsätzlich ist es okay, als grober Anhaltspunkt, aber man muss tatsächlich dann immer darauf achten, auf das eine ist die Jahreszeit, wann bin ich unterwegs, weil es da eklatante Unterschiede geben kann, und zum anderen ist es eben das Wetter an sich. Also da haben wir mit diesen Pilot-Charts schon, ist man dann wieder in diesem Klimaregime, also das gehört dann eher wieder zu Klima. So, man hat über einen gewissen längeren Zeitraum einfach die Wetterdaten aufgezeichnet. Das ist klimatisch, und das hat dann nicht nur mit Temperatur zu tun, sondern eben auch in diese Klimadatenbanken gehören eben auch Sonnenstunden, Niederschlagsmengen und eben auch Windverteilung. Somit sprechen wir da quasi über Klima. Aber wenn wir lossegeln wollen, dann bringt mir so eine Statistik tatsächlich nicht viel, weil dann muss ich tatsächlich eher wissen, wie ist das Wetter jetzt aktuell? Und dann muss ich das optimale Wetterfenster haben. Denn Wetter kann dann auch plötzlich sich komplett anders darstellen, auch wenn in dem Buch steht, naja, August, alles gut, ist ja immer alles entspannt, Hochdruckgebiet und ich sage jetzt mal leichte Westwinde, aber ein Sommersturm ist da tatsächlich eben auch nicht ausgeschlossen. Ja. So, und dann fahre ich in Anführungsstrichen nach dem Buch, weil das hat mir ja gesagt, so zwischen 1. und 9. August ist optimal, und dann mache ich meinen Turn über die Biskaya und plötzlich taucht da ein Sturm auf, der sich gewaschen hat. Das ist tatsächlich dann entkoppelt von dem Buch, da muss man aufpassen. Also von daher so als grobe Grundlage, okay, aber wenn es dann wirklich losgeht, muss man immer wieder gucken, was ist jetzt aktuell los und gibt es da irgendwelche Wettergefahren, die da eine Rolle spielen, die natürlich in so einem Buch da nicht auftauchen. Und wenn ich jetzt übers Jahr gesehen in einem, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, in einem Gebiet mir Wetterdaten sammle und sage, ja, alles klar, da ist wirklich immer Passat, zu 90% Passat, Passatwind, also das heißt dann irgendwie Nordostpassat und alles gut, und dann gibt es aber eben eine Störung. Diese Störung, die würde dann in der Statistik irgendwann untergehen. Die passt da quasi dann gefühlt nicht rein, oder die ist dann irgendwo unter diesen 10% und die beachtet man nicht, und dann fahre ich los und fahre dann irgendwie in das schlechte Wetter rein und denke mir so, aber das hat der Jimmy Connell so ja gar nicht gesagt, aber da muss man ja, da klar, immer ein bisschen aufpassen.
Genau. So kann das ja auch gar nicht gemeint sein. Aber es geht ja im Grunde genommen bei solchen Büchern, bei solchen Werken, geht es ja immer erstmal darum zu sagen, okay, ich fahre jetzt, eben Ende Dezember, Anfang Januar über den Atlantik in die Karibik und nicht in der Hurricane Season. Und das kann ich aus so einem Buch sicherlich noch rauslesen. Das ist aber auch noch was durchaus gültig ist, ne? Also auch heute noch in Zeiten von solchen Wetterveränderungen.
Ja, genau. Wobei man jetzt, gerade auch dieses Jahr hat wieder gezeigt, ein bisschen aufpassen muss in Bezug auf die Klimaänderung. Wir haben gesehen, dass zum Teil die letzten tropischen Stürme, die noch aufploppten, die waren jetzt noch im November und Ende November noch zu sehen in einigen Bereichen. Das heißt also, auch da gibt es eine Verschiebung. Das heißt also, diese ganz sicheren Bereiche, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Startdatum, ich sage jetzt mal auch da wieder so ein bisschen ins Blaue rein, 1.11. ist der Tag, wo ich dann quasi losfahren kann, weil es ja im Buch steht, danach ist alles sicher. Das sehen wir nicht mehr, sondern die Verschiebung geht schon hin in die Bereiche, wo einfach das Wasser länger warm ist und auch die Luft länger warm ist, mehr Energiegehalt in der Atmosphäre vorhanden ist, und dementsprechend kann es auch jetzt mittlerweile in späteren Zeiten, wo es dann quasi schon zu der ersten Zeitpunkt ist, wo es früher sicher war oder sicherer sein sollte, da sehen wir dann jetzt schon auch immer noch einige Stürme. Von daher, da gibt es schon auch eine gewisse zeitliche Verschiebung mittlerweile.
Macht wahrscheinlich dann auch eher Sinn, sich vielleicht auf die Kernzeiten sozusagen dieser Wetterphänomene und dieser ausgeprägten Wetterlagen zu konzentrieren, weil man sich da eher noch, sag mal, drauf verlassen kann. Also in der langfristigen Planung, natürlich muss man kurzfristig nochmal aktuelle Wettermodelle anschauen, aber sich vielleicht eher auf die Kernzeit sozusagen zu besinnen.
Ja, genau, das sollte man machen. Wir müssen nochmal gucken, inwieweit dann diese Kernzeiten vielleicht sogar insgesamt noch kleiner werden, denn die Verschiebung, sag mal, in Bereiche, die eigentlich schon als sicher galten, jetzt nicht mehr ganz so sicher sind, weil es nach hinten raus jetzt länger dauert, bis die Stürme scheinbar erst aufhören und nachlassen. Es kann aber durchaus eben sein, dass auch die Zeit früher beginnt. Also das, zum Teil sehen wir das eben auch, dass Mai, Juni eben auch schon so die Zeiten sind, wo wir die ersten tropischen Stürme schon wieder sehen. Also dass das Zeitfenster insgesamt, wenn wir uns da jetzt darauf mal konzentrieren, auf diese tropischen Stürme, schon kleiner wird. Wobei man dazu sagen muss, auch wenn wir jetzt von über 30 Stürmen in diesem Jahr sprechen, nicht alle Stürme sind dann überall zur gleichen Zeit, sondern man hat natürlich eben auch wieder die Möglichkeit, trotz der Stürme immer noch sicher von A nach B zu kommen. Und da ist es das Gute eben an diesen Wettermodellen auch, dass die so gut sind, dass wir auch frühzeitig sehen, ob sich da was entwickelt oder nicht und dann eben die Segler dann auch gegebenenfalls dann in sichere Gefilde reinruten können, sodass dann eben diese Stürme, falls mal einer auftauchen sollte, dann auch dann dem ausgewichen werden kann. Also das funktioniert auch.
Okay. Nochmal die Vendée Globe. Das Mittelfeld, also wir sind jetzt gerade am 7. Dezember, wo wir das hier aufnehmen. Mhm. Die Vendée Globe ist gerade im vollen Gange. Das Mittelfeld liegt ungefähr so südlich von Kap Horn. Boris Herrmann und das Spitzenfeld. Boris Herrmann ist gerade auf Platz 8. Mal so, also du verfolgst ja das Wetter sicherlich auch, was die so zu erwarten haben. Was kann man da jetzt gerade so voraussagen? Was wäre der Blick in die Glaskugel im Moment?
Also ich korrigiere ganz kurz, Kap der guten Hoffnung sind sie nämlich, Kap Horn sind sie
nämlich
noch nicht. Genau, ja. Hin und wieder verwechselt man das ganz gerne, genau.
Ja, richtig.
Weil wir da tatsächlich dann auch schon wieder ganz anderes Wetter dann auch haben, was da eine Rolle spielt. Aber genau, also die sind jetzt gerade in Südafrika dann durch, Teile der Flotte, einige haben es noch vor sich. Das ist ordentlich entzerrt worden, eben auch durch unterschiedliche Windsysteme dann auf dem Weg bis dahin. Jetzt aktuell liegen sie eben in den sogenannten Rowing 40s, also die brüllenden 40s, also schon auch in dem Regime, wo sich dann entsprechend auch ähnlich wie bei uns fast warme und kalte Luftmassen treffen. Und das bedeutet, dass da eben Tiefdruckentwicklung entsteht. Wir haben zum Teil das Übergreifen von Hochdruckgebieten aus den ungefähr 30 Grad Süd und die greifen immer mal wieder ein bisschen weiter nach Süden durch. Das heißt, dass wir da durchaus auch mal ruhige bis zum Teil Flautenphasen sehen, aber gleichzeitig immer wieder dann aus dem arktischen Meerregion dann Tiefdruckgebiete entstehen, die dann von Westen, von Achtern an eben aufkommen und die Segler dann ordentlich nach Osten schieben. Und da haben wir natürlich dann auch mit den Kaltfronten, ähnlich wie bei uns in unseren Gefilden, auch immer wieder sehr markanten Windsprünge, dann plötzlich von da muss man sagen, nordwestlichen Winden auf südwestliche Winde. Also es geht dann genau in die andere Richtung, muss man quasi einmal mit der Südhalbkugel über Kopf denken, dann in Anführungsstrichen. Mhm. Also von daher diesen Windwechsel und diesen Wetterwechsel, den haben sie immer wieder. Das heißt, dieses Auf und Ab, mal hoch, mal tief und dann, wenn das tief kommt, dann auch ziemlich kräftig. Und dazu kommt eben auch, dass wir dort in Gefilden sind, wo wir natürlich wenig Landmassen haben. Das heißt also, wenn Tiefdruckgebiete über uns gehen, dann schwächen die sich häufig dann recht schnell ab, wenn sie vom Atlantik kommen. Und da haben sie natürlich wenig Untergrund, wenig Reibung, die dazu führen können, dass dann die Winde abgelenkt werden und die Tiefs sich dann aufbauen oder auffüllen. Und dementsprechend sind die Tiefs natürlich dann ziemlich stark ausgeprägt und deutlich stärker als das, was wir hier bei uns auf der Nordhalbkugel kennen. Und damit müssen sie umgehen. Und dazu kommt auch das ganz große Stichwort Strömung. Das ist tatsächlich, sehen wir auch in den letzten Jahren bei dem normalen Segler hier aus der Ostsee auch immer mehr blickt das in den Fokus, dass die Leute dann nicht nur wissen wollen, wie es Wetter wird, sondern wie sind auch die Strömungen dazu. Die spielen da auch eine Rolle. Auch selbst hier in der Ostsee kann man durchaus eben auch mit Strömungen ganz gut arbeiten und mit guten Strömungsmodellen. Mhm. Aber da haben wir jetzt gerade eben auf der Höhe von Südafrika den sogenannten Agulhas-Strom. Und das ist eben ein ziemlich starkes Strömungsband, was von Madagaskar dann entlang der südafrikanischen Küste dann auch rausrauscht, muss man sagen. Da sind tatsächlich dann auch Strömungsgeschwindigkeiten von teilweise über 6 Knoten dann auch vorhanden, die das Ganze vor allem gefährlich machen, wenn dann Wind und Strom gegeneinander laufen. Dann wird es gerade in der Region tödlich. Allerdings muss man dazu sagen, den vollen Agulhas-Strom nehmen die Segler gar nicht mit. Also das heißt, die segeln da jetzt nicht zwangsweise voll gegen an, der eben aus Nordosten dann ins Feld langsam reinläuft, sondern die segeln dann eher mit diesem Agulhas Countercurrent, also diesem Gegenstrom, der sich dann so ein bisschen aufsplittet und dann tatsächlich dann wieder in Richtung Osten geht. Das heißt also schon auch mit den Seglern mit in so kleinen Ästen, der schlängelt er sich längs, dann eben auch dann die Segler dann eher noch mitschiebt. Da muss man dann gucken, inwieweit dann der Ast, je nachdem, wo er hinschiebt und der Wind dann eben auch noch passend ist. Aber das kann dann eben zu ziemlich hohen Fahrtgeschwindigkeiten führen, wenn ich dann so mit 2-3 Knoten Strom habe plus dann Wind von hinten. Also da kann es dann ziemlich schnell dann auch nach Osten gehen. Und das ist dann ja so ein kleines Spiel dann eben mit Wasser und Strömung und Wind, das sie jetzt aktuell haben. Und diese Strömung, dieser Countercurrent, der Agulhas oder der Gegenstrom des Agulhas, der zieht sich dann zum Teil eben auch mit in den antarktischen Circumpolar Current oder Strom bis dann zum Teil nach Australien. Also von daher Da müssen Sie dann eben nicht nur gucken nach oben, im Kopf nach oben in Himmel, was habe ich da für Wettersysteme, sondern eben auch mal aufs Wasser gucken, wie kann das Wasser dann auch zum Teil als Vorteil genutzt werden und wie kann ich damit noch arbeiten. Und das ist jetzt das Wechselspiel, was Sie auf jeden Fall bis Australien erstmal und Neuseeland dann auch haben, mit dem Sie umgehen müssen. Und dann darüber hinaus dann eben auch noch ein Stück weiter bis Kap Horn. Da gibt es jetzt eigentlich nichts, wo man sagen kann, da gibt es irgendwas Stabiles, womit ich auf jeden Fall arbeiten kann, sondern dieses Wechselspiel zwischen hoch und tief und dann gepaart dann eben mit dann schon auch mit schiebenden Strom oder mitlaufenden Strom. Das ist das, was Sie dann jetzt eigentlich komplett einmal um die Südhalbkugel dann bis Kap Horn dann auch zu erwarten haben. Und dann wird es wieder spannend, wenn Sie dann Südamerika umrundet haben und dann wieder in den Südatlantik eindringen. Dann kommt natürlich dann wieder das St. Helena hoch, mit dem Sie arbeiten müssen und dann auch irgendwann der Brasilstrom. Naja, und die Doldrums und dann sind wir dann irgendwann wieder auf der Nordhalbkugel und dann müssen Sie einmal diesen ganz, ganz großen Bogen auf dem Atlantik dann rumfahren, weil Sie ja natürlich gegen den Passatwind nicht gegen ankreuzen werden, sondern eben
dem Azoren hochfolgend praktisch.
Genau. Und das kennt man dann als vielleicht Langfahrtensegler oder als Langfahrtinteressierter dann auch schon.
Sag ruhig leicht Matrose.
Also schon auch die Atlantiküberquerer, die wissen schon, wovon ich spreche. Also oder die es vielleicht vor sich haben, die wissen auch schon, die haben sich da sicherlich damit beschäftigt, dass es hinzu natürlich mit dem Passat dann zugeht. Und auf der Rückseite oder wenn ich zurück nach Europa will, muss ich eben diesen großen Bogen dann fahren, dann manchmal sogar über die Bermudas bis zu den Azoren, bis ich dann wieder in Europa bin und kann eben nicht den direkten Weg fahren, weil ich einfach gegen den Wind nicht gegen ankreuzen werde. Genau.
Okay. Sebastian, Schlussfrage. Du hast vorhin gesprochen von eher stabilen Großwetterlagen, feuchtes Jahr, sehr trockenes Jahr, keine Ahnung. Also diese Qualitäten, die sich jetzt einfach längerfristig etablieren. Kann man jetzt schon in die Glaskugel schauen, was erwartet uns nächstes Jahr?
Nö, ganz klar. Okay. Also bin ich mal so frei und sage, es ist schwierig. Also das Wetter ist ja dann wirklich sehr komplex. Das gesamte System auf der Erde ist auch chaotisch. Und dazu kommt, dass wir jetzt aktuell eben auch im Pazifik, wenn wir jetzt schon bei der Warner Globe und auch da so ein bisschen in den Pazifik, sag mal, ein bisschen reingucken, ein Phänomen haben, das nennt sich La Niña. Das ist der Gegenpart zum El Niño. Das hat man vielleicht mal gehört. Und zwar sind das immer wieder wechselkehrende und wiederkehrende Veränderungen der Oberflächenwassertemperatur. Und beim El Niño ist es eben so, dass Oberflächenwasser sehr, sehr warm wird. Das heißt, sehr hohe Niederschläge, teilweise in Chile und in der Atacama-Wüste plötzlich dann eben auch Pflanzen, die da wachsen und Blumen, wo man denkt, in der Wüste Blumen, wie kann das sein? Und genau dieses Phänomen sorgt dafür. Und jetzt haben wir aktuell La Niña. Das bedeutet, dass da eben Tiefenwasser, sehr kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche gesteuert wird. Und das hat, auch wenn wir jetzt vom Pazifik sprechen, durchaus Auswirkungen auf den Rest des Globuses. Das heißt also, auch auf unser Wetter kann das durchaus Einfluss haben. Und nur mal so ganz kurzfristig geblickt, wenn wir mal überlegen, 2010 hatten wir ein sehr, sehr starkes La Niña-Jahr. Und damit wird tatsächlich auch in Verbindung gesetzt den schneereichen Winter, den wir 2010 in Deutschland hatten. Und wir steigen jetzt natürlich mit sehr kühlen Temperaturen auch schon mal in den Winter ein. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass eben dieses Phänomen, was tausende Kilometer von uns entfernt ist, durchaus auch eben solche Auswirkungen auf unser Wetter haben kann. Und das kann dann eben sich noch bis in den Anfang des nächsten Jahres ziehen, dieses La Niña-Phänomen, und kann dann eben dazu führen, dass wir eben auch auf dem Atlantik, wenn man da unterwegs ist, dann durchaus eben auch veränderte Wetterbedingungen dann vorsieht. Das heißt also eben reduzierte Hurricane-Verläufe kann es dann eben geben, die damit in Verbindung stehen. Also von daher ist es schwierig, genau zu sagen, was uns nächstes Jahr bevorsteht, aber so eine leichte Tendenz in die Richtung, dass es eher ein ruhigeres Jahr wird und vor allem auch trockeneres Jahr in Europa beispielsweise, das steht da schon in Verbindung mit diesem La Niña-Phänomen, was einfach tausende Kilometer von uns entfernt ist.
Ja, aber halten wir fest, das Wetter ist einfach ein globales Phänomen und da ist dieser berühmte Schmetterlingsflügelschlag, der irgendwo in Brasilien erfolgt, der kann dann sicherlich auch zu einem Hurricane irgendwo anders führen. Ne?
So sieht's aus, genau. Und vor allem ist es eben ein spannendes System, was immer wieder Spaß macht. Also mir auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, vielleicht merkt man es mir an, ich hoffe es zumindest, oder wird mir immer nachgesagt, dass man mir anmerkt, dass ich da für Wetter brenne und lebe und das Tag für Tag. Und das macht einfach extrem viel Spaß,
Wenn man das mal live erleben will, wo kann man dich denn treffen, wo kann man dich denn möglicherweise mal, entweder bei einem Videoseminar jetzt gerade oder vielleicht auch dann in möglichst absehbarer Zeit auch mal wieder bei einem normalen Wetterseminar erleben?
Also die Webseminare, die bieten wir jetzt verstärkt jetzt eben auch im Winter wieder an. Bis zur Bootmesse im April soll die ja stattfinden. Das heißt also, bis dahin werden wir auf jeden Fall noch Termine anbieten. Da ist jetzt noch nicht alles gefüllt, der Kalender. Das heißt, da immer mal wieder gerne auf wetterwelt.de dann einfach nachschauen, welche Termine wir dann anbieten. Ansonsten live hoffe ich mal ganz stark, dass 2021 es wieder zulassen wird, dann spätestens 2022 hoffe ich es dann ganz stark, dass ich dann irgendwie wieder unterwegs bin, da einfach anfragen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, wir haben jetzt hier mit mehreren Leuten einfach das große Interesse, dass da jemand mal vorbeikommt und dann einfach ein bisschen was zum Wetter erzählt, dann einfach anfragen und dann finden wir irgendwie sicherlich einen Termin und dann kriegen wir das hin und da habe ich dann auch nach so langer Zeit der Abwesenheit sozusagen oder der digitalen Lehre, dann auch endlich mal wieder Lust, dann einfach vor Leuten zu stehen. Also von daher bin ich dahingehend offen und einfach anfragen.
Ja, wenn man also das Wetter schon nicht vorhersagen kann, dann kann man zumindest vorhersagen, dass die Menschen momentan, glaube ich, ganz stark danach dürsten, wieder mal in eine reale Interaktion zu gehen, ohne einen Bildschirm dazwischen. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Und ich bin nichtsdestotrotz beim Transocean schon angemeldet für das Wetterseminar. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, sehr gut.
Das ist ja auch jetzt demnächst. Und ja, möglicherweise dann auch mal live. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese ausführlichen Erklärungen. Und ja, ich bin gespannt, was sich nächstes Jahr noch so an Wetter ergibt.
Ja, ich auch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ansonsten ja, kann ich auch sonst nur rausrufen, wenn Fragen zum Wetter sind, gerne anfragen. Dafür sind wir da auch da. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt, auch was die Regatta-Szene nächstes Jahr macht. Die haben ja nun vorsichtig mit dieser Light-Kieler Woche angefangen, vorgetastet sich, und da bin ich auch gespannt, was da nächstes Jahr alles noch auf uns zukommt. Aber wir haben ja festgestellt, eben, dass man auf dem Wasser ja auch einigermaßen sicher ist vor Corona. Das heißt also, man kann schon eben auch seine Segelleidenschaft dann auch frönen, und da freue ich mich auch drauf, wenn dann das Boot im April wieder ins Wasser kommt und ich dann auch auf dem Wasser bin und hoffe, dass dann natürlich alle bis dahin so gut es geht gesund bleiben.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, für Anfragen, Kontaktdaten packen wir natürlich mit in die Shownotes auf der Webseite vom Float Magazin. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und bis demnächst mal.
Alles klar, danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.